Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit der Geschenkesendung mit den Tipps zur Weihnachtszeit für den Heiligen Abend. Mit einer Sendung, die etwas anders klingt als die Sendungen in den vergangenen Jahren. Denn wir können nicht, wie sonst, als Redaktion gemeinsam in einem großen Studio sitzen und uns das Mikrofon teilen, sondern jeder unserer Mitarbeiterinnen hat einen kleinen Beitrag vorbereitet mit dem Buch, das nun zur Weihnachtszeit verschenkt werden kann. Und mit dabei sind Angela Gutzeit, Hubert Winkels, Dina Netz, Gisa Funk, Miriam C. und Tanja Lieske. Wir beginnen mit einem alten Bekannten. Wir beginnen mit dem Kinotagebuch 1929 bis 1945 von Viktor Klemperer. Ein Geschenktipp von Angela Gutzeit.
Es sind diese Werke, die den deutschen Literaturwissenschaftler und Romanisten Viktor Klemperer zu einem der wichtigsten Chronisten der Nazi-Diktatur machten. LTI, Notizbuch eines Philologen zur Sprache des Dritten Reiches, 1947 erschienen. Aber dann vor allen Dingen seine Tagebücher, die erst 1995 veröffentlicht wurden, unter dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten«. Sie vor allen Dingen sorgten für Furore. So akribisch und analytisch scharfsinnig hatte wohl kein Zeitgenosse die Ausgrenzung der Juden aus dem Alltagsleben zwischen 1933 und 1945 tagtäglich festgehalten. Der Dresdner Protestant jüdischer Herkunft überlebte den Terror, nicht zuletzt dank seiner nichtjüdischen Frau Eva, die an seiner Seite blieb, auch als sie aus ihrem Haus vertrieben wurden und in eines der Judenhäuser umziehen mussten. Was bei diesen Tagebüchern bislang wenig beachtet wurde, beziehungsweise den später wohl notwendigen Kürzungen zum Opfer fielen, das waren Klemperers Notizen zu seinen unzähligen Kinobesuchen. Er und seine Frau liebten das Kino und nutzten das Angebot, bis auch diese Betätigung ab 1938 für Juden verboten wurde. In dem jetzt erschienenen Band »Licht und Schatten – Kinotagebuch 1929 bis 1945« sind Klemperers Kinoerlebnisse chronologisch festgehalten. Einerseits bietet das Buch ein großes Lesevergnügen, denn das Ehepaar Klemperer verschmähte auch die leichte Kost nicht, wie »Heut war ich bei der Friede« oder »Der nackte Spatz« – Filme, die heute zu Recht keiner mehr kennt. Klemperer hatte aber auch dazu eine Meinung und das ließ sich sehr unterhaltsam. Seine Wertschätzung aber galt dann doch eher Filmen wie zum Beispiel »Der letzte Mann« von Friedrich Wilhelm Murnau oder »Atlantik« über den Untergang der Titanic mit Fritz Kortner. Letzterer überzeugte den eingefleischten Stummfilm-Enthusiasten schließlich auch von den Qualitäten des Tonfilms. Andererseits ist an diesen kapitelweise kommentierten Eintragungen auch abzulesen, wie sich für Viktor und Eva Klemperer die Schlinge immer weiter zuzog. Ablenkung, Unterhaltung und Erholung, die das Kino boten, entfielen schließlich für 7 lange Jahre. Licht und Schatten von Viktor Klemperer ist ein absolut empfehlenswertes Buch, das ein Stück Zeit- und Kinogeschichte in einem bietet.
Angela Gutzeit über Viktor Klemperer, Licht und Schatten, Kinotagebuch 1929 bis 1945, Aufbau Verlag, 336 Seiten, 24 Euro. Wesentlich mehr Seiten, nämlich 2692, hat der Tipp von Kollege Hubert Winkels, der sich angesehen hat. Thomas Kling, die Werke in 4 Bänden.
Im Jahr 2005, vor 15 Jahren bereits, ist der Dichter, der rheinische Dichter Thomas Kling gestorben. Jetzt zu seinem 15. Todestag, wenn man so will, ist eine große Werkausgabe erschienen, die zusammen fast 3000 Seiten hat. Man hätte nie gedacht, dass der Lyriker so viele Texte geschrieben hat. Es kommen dazu eben auch knapp 800, 900 Seiten Essays und die Überraschung dieser Werkausgabe, sehr viele Gedichte aus dem Nachlass, die noch nicht veröffentlicht sind, und journalistische Texte, Texte für Zeitungen in Düsseldorf, in Köln, Studentenzeitungen, aber auch normale, selbst die Rheinische Post kommt vor, Texte, die auch schon viel verraten über das sprachliche Vermögen des damals vielleicht 17, 18, 19-Jährigen. Und der erste Band, den er geschrieben und veröffentlicht hat, nachher aber nicht wahrhaben wollte, »Der Zustand vor dem Untergang«, wurde von ihm quasi nie erwähnt, ist auch abgedruckt in der Werkausgabe, herausgegeben von seinem Freund Marcel Bayer, der sich um seinen Nachlass seit langem schon kümmert. Er hat es herausgegeben, zusammen mit Frieda von Amon, mit Per Trilke und Gabriele Wix. Es ist keine kommentierte Ausgabe im engeren Sinne, schon gar keine kritische. Aber die Ausgabe umfasst sehr gute Nachworte, die in die gesamte Situation dieses, sagen wir, Lyrik-Anarchisten Thomas Kling einführt, der zugleich aber auch ein klassizistisches Selbstverständnis mit dem entsprechenden Bildungshintergrund für sich selber hatte. Es ist ein wunderbares Geschenk, weil es im Schuber eine sehr schöne, mit Lesebändchen und Vorsatzblatt ausgezeichnete Ausgabe ist, als Weihnachtsgeschenk sehr zu empfehlen.
Hubert Winkels mit seinem Geschenktipp zu Thomas Kling Werke in 4 Bänden, herausgegeben von Marcel Bayer in Zusammenarbeit mit Frieda von Amon, Peer Trilke und Gabriele Wix, Surkamp Verlag Berlin. 4 Bände im Schuber, 2692 Seiten, 148 Euro. Dina Netz wird als nächstes ein Buch vorstellen, das im Jahr 2020 immer wieder in aller Munde war, obwohl es sehr, sehr alt ist, aus dem 14. Jahrhundert, aus Italien. Sie können es sich bereits denken, es ist natürlich das Dekameron von Giovanni Boccaccio. Das erzählt von einigen Menschen, die vor der Pest in Florenz geflohen sind, aufs Land und sich zum Zeitvertreib dort Geschichten erzählen. Es sind Geschichten von wirkmächtiger Brillanz, die zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf der ganzen Welt danach weiterhin inspiriert haben. Mehr weiß Dina Netz.
Michael Faber hat den Verlag Faber und Faber im vergangenen Jahr unter anderem wieder gegründet mit dem Anspruch, literarische Texte in originären Formen und in besonderer Ausstattung herauszubringen. Die Neuausgabe von Giovanni Boccaccios Decameron ist nun der erste Band der Reihe Weltliteratur in illustrierten Ausgaben, große Reihe. Groß im Wortsinne, etwas über DIN A4-Format und so schwer, dass man die Lektüre würdig an einem Tisch sitzend vornehmen muss. Auf den Schoß passt dieses Decameron nicht. Das Format dient dem Zweck, die doppelseitigen Fotografien zur Geltung zu bringen, die Michael Faber eigens in Auftrag gegeben hat. Er trat an den Fotokünstler Olaf Martens heran mit dem Anliegen, einen großen Stoff der Weltliteratur fotografisch zu illustrieren. Man einigte sich auf die Novellensammlung, mit der Boccaccio diese Form begründete. 10 junge Leute aus gutem Hause beschließen darin, im Jahr 1348 vor der Pestepidemie in Florenz aufs Land zu fliehen. 10 Tage lang erzählen sie jeden Tag reihum 10 Geschichten, nachdenkliche, erbauliche oder auch anzügliche. Die heitere Atmosphäre des geselligen Landlebens entfaltet sich vor dem Hintergrund der chaotischen Zustände in der Rahmenhandlung. Wie Scheherazade erzählt, um ihr Leben zu retten, erzählen die jungen Menschen bei Boccaccio sich einem strengen Ritual folgend Geschichten, um Halt im Ausnahmezustand zu finden. Zugleich erlaubt ihnen das Zusammenbrechen des sozialen Gefüges um sie herum erzählerische Freiheiten. Olaf Martens hat diesen Tanz auf dem Vulkan meisterlich inszeniert. 10 junge Schauspielerinnen und Schauspieler haben ausgewählte Geschichten nachgestellt. Die Damen sind zuerst mit Gasmasken und Ganzkörperschutzanzügen abgebildet und wagen diese nach und nach abzulegen. Ob beim späteren Gelage, bei der Orgie, die Wände der alten Industriehalle, von denen der Putz abblättert, bleiben als Memento Mori im Hintergrund immer sichtbar. Olaf Martens barock inszenierte Bilder sind so faszinierend wie verstörend und erschreckend aktuell. Am 8. März 2020 baute Martens seine Kamera ab, in dem Bewusstsein, dass gerade eine neue Pandemie auf dem Weg war, Europa heimzusuchen. Dunkelblauer Leineneinband mit Goldprägung im Schmuckschuber, sowie Boccaccios Novellen, feiert auch die opulente Gestaltung des Buches, die Schönheit in ernsten Zeiten. Mehr kann Kunst nicht leisten, heute wie vor 600 Jahren.
Mehr kann Kunst nicht leisten, sagt Dina Netz zu ihrem Geschenktipp Giovanni Boccaccio, das Decameron, Novellen mit 25 farbigen fotografischen Illustrationen von Olaf Martens in der revidierten Fassung der Übersetzung von Dietrich Wilhelm Soltau mit Ergänzung von Klar Bund, Verlag Faber und Faber Leipzig, 336 Seiten, 78 Euro. Und auch Gisa Funk wird nun ein Buch vorstellen, das zum Jahr 2020 passt, denn es erzählt von einer Reise und im Buch reisen, das geht ja immerhin noch.
Also, ich gebe an dieser Stelle jetzt einfach mal zu, ich mag ganz altmodisch Bücher, die aufs große Ganze gehen. Also Bücher, die es darauf anlegen, ihren Leser oder die Leserin nachhaltig in ihrer Welt sich zu erschüttern. Und ein solches Buch von radikal existenzieller Wucht, das ist meiner Meinung nach das fälschlich als Roman bezeichnete Erinnerungsbuch von Manuel Villas, Die Reise nach Odessa. In Spanien wurde es 2018 zum Überraschungsbestseller. In Deutschland hat man das Buch dagegen bisher leider kaum wahrgenommen. Völlig zu Unrecht, denn die Reise nach Odessa des bis jetzt höchstens als Lyriker bekannten Manuel Villas, das ist wirklich ein großer Wurf. Wie gesagt, streng genommen kein Roman, sondern eher ein dunkler, poetischer Gesang de profundis, bestehend aus 157 Erinnerungssplittern plus Epilog, die sozusagen vom Urthema der Literatur schlechthin handeln, nämlich von der Conditio humana, also von Tod und Sterben als Grundbedingung unserer Existenz. Eine Grundbedingung, die wir alle bekanntlich ständig aufs Neue verdrängen. Und genauso geht's auch lange dem Ich-Erzähler in die Reise nach Odessa. Das ist ein Lehrer, ein prekär lebender Lyriker, geschiedener Ehemann und Vater zweier Söhne, der in der nordspanischen Stadt Barbestro eher durchschnittlich vor sich hin lebt. Dann aber gerät dieser deutlich autobiografisch grundierte Erzähler mit Mitte 40 plötzlich aus dem Tritt, als 2005 sein geliebter Vater stirbt. Und ähnlich wie schon Marcel Proust nach dem Tod seiner Mutter, sieht sich auch Villas Erzähler plötzlich nicht mehr in der Lage, die üblichen Verdrängungsrituale aufrechtzuerhalten. Er kann also plötzlich nicht mehr Smalltalk führen, kündigt abrupt seine Lehrerstelle, verfällt in eine Depression und hat den Eindruck, dass er erstmal das Leben seiner toten Eltern genauer recherchieren muss, bevor er wieder in die sogenannte Normalität zurückkehren kann. Über 400 Seiten dick ist die Reise nach Odessa damit gleich mehreres auf einmal. Ein persönlicher Krisenbericht, Eltern- und Familienchronik, ein Gesellschaftsporträt Spaniens der Franco- und Nachfranco-Zeit und nicht zuletzt eine allgemein philosophische Betrachtung darüber, ob es in unserer säkularen Postmoderne überhaupt noch so etwas wie transzendenten Sinn geben kann. Und das Erstaunlichste fand ich an diesem eigentlich sehr melancholischen Totengesang war, dass er trotz seines radikalen Alles in Frage überhaupt nicht schwer verdaulich klingt, sondern in einer klaren, schönen Dichtersprache verfasst ist, voll von der Poesie einer geradezu heiter erhabenen Trauergelassenheit.
Gisa Funk über Manuel Villas, Die Reise nach Odessa aus dem Spanischen von Astrid Roth, Berlin Verlag, 409 Seiten, 24 €. Und Miriam C. ist am Schreibtisch geblieben. Sie ist am Schreibtisch geblieben mit Schriftstellerinnen, die über ihr Schreiben berichten, in Schreibtisch mit Aussicht, der Geschenktipp von Miriam C.
Ja, die einsamen und oft viel zu unproduktiven Stunden am heimischen Schreibtisch. Während der Corona-Pandemie haben die sicher viele von uns kennengelernt. Und vielleicht haben sich ja auch der ein oder die andere vor allem geärgert, dass schon wieder nichts geschafft ist, weil zwischen den konzentrierten Arbeitsphasen noch schnell die Wäsche aufgehängt, das Mittagessen gekocht oder die Mathehausaufgabe des Kindes betreut werden musste. Diese Zweiteilung oder Zehnteilung eher, die beschreiben auch viele Schriftstellerinnen in der Anthologie Schreibtisch mit Aussicht. Die Redakteurin und Autorin Ilka Piepgras versammelt darin 23 Essays, Schriftstellerinnen aus Europa und den USA, darunter Theresia Mora, Elfriede Jelinek, Leila Slimani und Zadie Smith geben Einblicke in ihre Zeit am Schreibtisch. Und die ist eben oft hart erkämpft. Katharina Hagener etwa hält die Zeit am Stück zum Schreiben für den größtmöglichen Luxus. Antonia Baum vergleicht Schreiben mit durchgetaktetem Hochleistungssport. Und Hilary Mantel, die erzählt, sie werde oft gefragt, ob sie regelmäßig schreibe oder nur dann, wenn eine Eingebung kommt. Diese Frage empört Mantel enorm, denn natürlich, sagt sie, schreibt eine ernsthafte Schriftstellerin jeden Tag. Schreiben ist schließlich kein Hobby, sondern harte Arbeit. Diese Essays über die Bedingungen weiblichen Schreibens und über schriftstellerische Selbstbestimmung stehen natürlich alle in der Tradition von Virginia Woolfs berühmtem Aufsatz »Ein eigenes Zimmer« von 1929. Aber auch fast 100 Jahre später laden diese Aushandlungen zum Schmökern ein. Und ich empfehle diesen Band allen, nicht nur Frauen, die Spaß haben an Gedanken zu Arbeit und Herkunft, an Reflexionen über Geschlechterrollen und überhaupt an Reflexionen zum Alltag. eigenen Selbst. Das konstituiert sich heutzutage schließlich in vielen Berufen, nicht nur dem schriftstellerischen, am Schreibtisch und hoffentlich dann auch am Schreibtisch mit Aussicht.
Der Geschenktipp von Miriam C., Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerinnen über ihr Schreiben, Kein und Aber Verlag Zürich, 288 Seiten, 23 €, herausgegeben von Ilka Piepgras. Eskapistisch wird es nun mit Tanja Lieske, sie hat mitgebracht das Buch Der Wunderkammern von Massimo Listri und Antonio Paolucci.
Ich verschenke mit Das Buch der Wunderkammern ein Bildband, in dem europäische Wunderkammern fotografiert sind. Wunderkammern, das erfährt man in diesem Buch, gehen auf die Zeit der Renaissance zurück und erlebten eine Hochzeit im Barock. Das war eine Zeit, in der Menschen sich für eine vollständige Darstellung ihres Wissens interessierten. Sie glaubten aber auch noch an eine göttliche Ordnung des Universums. Und genau dieses Spannungsfeld erklärt die vielen faszinierenden Gegenstände, die in Wunderkammern aufbewahrt wurden. Sie stammten aus Kunst und Wissenschaft, aus der Astrologie und der Medizin, aus der Zoologie, Gemmologie, der Botanik, aus der Waffenkunde, Religion, sogar aus dem Okkulten und der Alchemie. Kurz gesagt, alles, womit Menschen unterwegs waren, wurde hier gesammelt. Auf engstem Raum, was mit zur Idee gehörte, Wunderkammern waren als ein Abbild der Welt im Kleinen gedacht. Antonio Paolucci ist der Autor dieses dreisprachigen Begleittextes. Er war bis 2016 Kurator der Vatikanischen Museen und er gilt als ein bedeutender Kunsthistoriker unserer Zeit. Er lässt uns wissen, dass das Studierzimmer des humanistischen Intellektuellen der Renaissance der Geburtsort der Wunderkammer ist. Hierher zog sich der Fürst zurück. Und wenn ich er sage, meine ich er, es waren ja meistens Männer, denen Zeit zum Denken gewährt wurde. Er zog sich also zurück, um, umgeben von sagenhaften Gegenständen, zu Einsichten über die Welt und sein Tun zu gelangen. Er konnte seine Blicke schweifen lassen über einen gläsernen Pegasus, Nautiluspokale, versteinerte Korallen und Fossilien, ausgestopfte Singvögel, Astrolabien, Mailänder Klingen, Straußeneier, Zuckerdosen und ewige Kalender, um nur einige der hier fotografierten Gegenstände zu nennen. Fotografiert wurden die Objekte für diesen Band von dem italienischen Kunstfotografen Massimo Listri. Er hatte Zugang zu den großen bekannten Sammlungen wie dem Grünen Gewölbe in Dresden, aber auch zu vielen versteckten Wunderkammern auf Landsitzen und kleinen Adelshäusern. In seinen Fotografien erzeugt Listri die Illusion von Tageslicht und haptische Nähe, da, wo es angebracht ist, aber auch eine dramatische Tiefe. Die Fülle, die Schönheit und auch die Extravaganz der hier gezeigten Gegenstände ist, im Wortsinn, überwältigend. Der Grusel gehörte übrigens mit zum Konzept der Wunderkammer. Aus dem Malplaquet-Haus in London stammt eine Sammlung aus dem Jahr 1741. Hier liegt auf einer gläsernen Vitrine ein menschlicher Schädel in einem Bett aus Korallen und Muscheln. Darüber wacht ein ausgestopfter Rabe. Der Betrachter soll mit dieser Inszenierung an seine Endlichkeit erinnert werden. Und so finden sich in Wunderkammern in gleicher Ordnung neben Reichtum und Glanz auch Gegenstände, die Schrecken oder Abscheu hervorrufen, etwa Bildnisse von behaarten Zwergenmenschen, ausgestopften Reptilien oder tanzenden Tötlein. Die Besitzer von Wunderkammern wollten ihre Betrachter über das Jenseits belehren, im Diesseits verzücken. Ich bin vor allem diesseitig verzückt und verschenke diesen Augenschmaus zu Weihnachten.
Der Geschenktipp von Tanja Lieske, Massimo Listri, Antonio Paolucci, das Buch der Wunderkammern, Taschenverlag Köln, 356 Seiten, 100 €. Und wenn noch Platz ist im Bücherregal oder unter dem Tannenbaum, genauer ein halber Meter Platz, dann wäre mein Tipp die neue Göttinger Ausgabe von Günter Grass. Sie ist auf 1000 Ausgaben limitiert, bietet alles von Grass in 24 Bänden im Steidel Verlag Göttingen erschienen. 1952 Seiten auf Bibelpapier, kosten 480 € und zu Günter Grass und diese Ausgabe wird es am 25.12. am ersten Weihnachtstag eine komplette Sendung geben, wenn wir eine Lesung von Günter Grass aus Hundejahre bringen werden. Die Geschenktipps der Büchermarktredaktion können Sie nachlesen auf deutschlandfunk.de, dort noch einmal übersichtlich und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.